Thomas Harris, Hannibal Rising, gelesen von Matthias Köberlin. Die Tür zu Dr. Hannibal Lecters Gedächtnispalast befindet sich in dem Dunkel im Zentrum seines Geistes. Und sie hat eine Klinke, die nur mit dem Tastsinn gefunden werden kann. Dieses eigenartige Portal öffnet sich auf äußerst große und gut beleuchtete Säle, früher barock, und auf Gänge und Kammern, die es an Zahl und Vielfalt mit denen des Topkapi-Museums aufnehmen können. Überall sind Ausstellungsstücke, großzügig gehängt und gut beleuchtet, jedes an Erinnerungen gekoppelt, die in geometrischer Folge zu anderen Erinnerungen führen. Säle, die Hannibal Lecters frühesten Jahren gewidmet sind, unterscheiden sich insofern von den anderen Archiven, als sie unvollständig sind. In einigen Fällen handelt es sich um statische Szenen, bruchstückhaft, wie bemalte attische Scherben, zusammengehalten von nacktem Gips. Andere Räume enthalten Klang und Bewegung, große im Dunkeln sich wälzende Schlangen, immer wieder blitzartig erhellt. Manche Areale der Anlage, die Hannibal selbst nicht betreten kann, sind gefüllt mit flehentlichen Bitten und Schreien. Doch die Wände der Korridore werfen keine Schreie zurück. Und es gibt Musik, wenn Sie das möchten. Mit dem Bau des Palastes wurde schon früh in Hannibals Leben als Lernender begonnen. In den Jahren der Inhaftierung verbesserte und vergrößerte er seinen Palast. Und seine Schätze halfen ihm über die langen Durststrecken hinweg, wenn Wärter ihm Bücher verweigerten. Lassen Sie uns hier im heißen Dunkel seines Geistes gemeinsam nach der Türklinke tasten. Und wenn wir sie finden, wollen wir uns für Musik in den Korridoren entscheiden und, nicht nach links oder rechts blickend, zum Saal des Beginns gehen, wo die Exponate am lückenhaftesten sind. Wir werden Ihnen hinzufügen, was wir anderswo in Erfahrung gebracht haben. In Kriegsdokumenten, Polizeiberichten und Interviews, in stummer Forensik, in den Körperhaltungen der Toten. Die Briefe seines Onkels Robert Lecter, vor kurzem entdeckt, könnten uns dabei helfen, den Lebenslauf Hannibals zu rekonstruieren, denn er selbst hat die einzelnen Daten nach eigenem Gutdünken immer wieder geändert, um die Ermittlungsbehörden und seine Chronisten zu verwirren. Vielleicht können wir dank dieser Bemühungen dabei zusehen, wie sich die Bestie dort drinnen von der Zitze abwendet und sich, trotz Gegenwind, in die Welt hinausbegibt. Hannibal der Schreckliche, 1365 bis 1428, erbaute Burg Lecter in 5 Jahren und setzte dabei die Soldaten ein, die er bei der Schlacht von Zalgiris gefangen genommen hatte. An dem Tag, als zum ersten Mal sein Banner auf den fertiggestellten Türmen flatterte, rief er die Gefangenen im Gemüsegarten der Burg zusammen, stieg auf das Galgengerüst, das dort stand, und schenkte ihnen, wie versprochen, die Freiheit. Statt in ihre Heimat zurückzukehren, entschieden sich jedoch wegen der vorzüglichen Verpflegung viele dafür, in seinen Diensten zu bleiben. Mehr als 500 Jahre später stand Hannibal Lecter, 8 Jahre alt und der 8. dieses Namens, mit seiner kleinen Schwester Misha im Gemüsegarten und fütterte die schwarzen Schwäne auf dem schwarzen Wasser des Burggrabens mit Brot. Misha, die sich haltsuchend an Hannibals Hand klammerte, traf bei mehreren Würfen mit ihren Brotstücken nicht einmal den Burggraben. Jetzt kam der Leitschwan aus dem Wasser. Auf seinen kurzen Beinen watschelte er auf die Kinder zu und zischte sie herausfordernd an. Der Schwan kannte Hannibal schon sein ganzes Leben lang, und trotzdem kam er immer noch drohend an und verdeckte mit seinen schwarzen Flügeln Teile des Himmels. »Oh, Hannibal«, stieß Misha erschrocken hervor und ging hinter ihrem großen Bruder in Deckung. Hannibal hob, wie es ihm sein Vater beigebracht hatte, die Arme auf Schulterhöhe und streckte sie seitlich weit von sich, wobei durch die Weidengärten in seinen Händen die Reichweite noch zusätzlich vergrößert wurde. Der Schwan blieb stehen, nahm Hannibals größere Spannweite zur Kenntnis und zog sich ins Wasser zurück, um weiter zu fressen. Plötzlich spürten die Kinder 3 heftige Einschläge im Boden. Das Wasser des Burggrabens begann zu zittern und ihre Gesichter auf der dunklen Oberfläche verschwammen. Der Lärm ferner Explosionen rollte über die Felder. Hannibal zog seine Schwester vom Boden hoch und rannte mit ihr in den Schutz der Burg zurück. Im Burghof hatte man César, das große Zugpferd, vor die Kutsche gespannt. Bernd in seiner Stallknechtschürze und Lothar, der Majordomus, luden 3 kleine Koffer in das Gepäckabteil der Kutsche. Hannibal übergab seine kleine Schwester Nana, dem Kindermädchen, und rannte die ausgetretenen Stufen des Haupthauses hinauf. Hannibal liebte das Zimmer seiner Mutter, mit seinen vielen Gerüchen, der bemalten Decke und der Holzvertäfelung mit den geschnitzten Gesichtern. Madame Lecter war väterlicherseits eine Sforza, mütterlicherseits eine Visconti und hatte das Zimmer aus Mailand mitgebracht. Im Moment war sie sichtlich in Aufregung und das Licht brach sich in rötlichen Funken in ihren strahlenbraunen Augen. Wortlos drückte sie Hannibal eine Schatulle in die Hand. Dann ging sie auf eine mit Reliefdarstellungen von Engeln verzierte Stelle der Wand zu und legte den Zeigefinger auf die Lippen eines Puttos, worauf sich in der Wand eine Klappe öffnete, hinter der ein Geheimfach verborgen war. Sie nahm den Schmuck, den sie darin aufbewahrt hatte, heraus und legte ihn in die Schatulle. Obenauf packte sie noch so viele der gebündelten Briefe aus dem Geheimfach, wie in dem Kästchen Platz fanden. Hannibal dachte, dass seine Mutter aussah wie ihre Großmutter auf der Kamee, die mit dem restlichen Schmuck in die Schatulle purzelte. Wolken auf die Decke des Zimmers gemalt. Wenn er als Baby gestillt wurde, öffnete er immer die Augen und sah den Busen seiner Mutter mit den Wolken verschwimmen. Er wusste noch genau, wie sich die Säume ihrer Bluse an seinem Gesicht angefühlt hatten. Aber jetzt erschien sein Vater mit den Hauptbüchern in der Tür. »Simonetta, wir müssen aufbrechen.« Die Babywäsche wurde in Mischas Kupferbadewanne gepackt und Madame steckte die Schmuckschatulle dazwischen. Der Majordomus Lothar trug die Badewanne nach unten und lud sie in die Kutsche. Dort stand Mischa ganz allein herum und wurde immer quengeliger, weil sich in der Hektik des Aufbruchs niemand um sie kümmerte. Hannibal hob seine Schwester hoch und ließ sie Cäsars Kopf tätscheln. Um das große Zugpferd zum Wiehern zu bringen, kniff sie es ein paar Mal, aber Cäsar blieb ruhig und bewegte nicht einmal den Kopf. Als es Mischa wieder langweilig wurde, nahm Hannibal eine Handvoll Getreidekörner aus dem Futterkübel und streute damit ein großes M auf den Boden des Hofs. Sofort kamen Tauben angeflogen und bildeten beim Aufpicken des Getreides ein M aus lebenden Vögeln. Hannibal zog den Buchstaben in Mischas Handfläche nach. Sie war schon 3 Jahre alt und er konnte es kaum erwarten, dass sie lesen lernte. »M, wie Mischa«, sagte er und sah sie eindringlich an. Aber sie schenkte ihm keine Beachtung, sondern rannte lachend auf die am Boden hockenden Tauben zu, die laut flatternd auflogen, einmal um die Türme kreisten und sich dann im Glockenturm niederließen. »Ich bleibe noch und helfe Ihnen, in der Küche alles zusammenzupacken«, bot der Hauslehrer Herr Jakow dem Koch an. »Nein, gehen Sie lieber mit dem Jungen«, entgegnete der Koch. Graf Lecter hob Mischa in die Kutsche und Hannibal schloss die Arme um seine kleine Schwester. Als sein Vater eine Hand an seine Wange legte, stellte Hannibal überrascht fest, dass Graf Lecter zitterte. 3 Flugzeuge haben die Bahngleise bombardiert. Oberst Thiemka sagt, wir haben mindestens noch 1 Woche Zeit, wenn die Deutschen überhaupt bis hierher kommen. Und dann wird es höchstens an den großen Straßen zu Gefechten kommen. Wir ziehen uns erst einmal ins Jagdhaus zurück. Dort haben wir nichts zu befürchten. Es war der 23. Juni 1941. Der 2. Tag von Unternehmen Barbarossa, Hitlers Blitzvorstoß durch Osteuropa nach Russland. Damit sich das Pferd nicht am Kopf verletzte, ging der Stallknecht Bernd auf dem Waldweg vor der Kutsche her und hackte mit einer kurzen Pike herabhängende Zweige weg. Herr Jakow folgte, die Satteltaschen voller Bücher auf einer Mähre. Manchmal, wenn der Weg zu steil wurde, stieg er ab, um wie Lothar, Bernd und selbst Graf Lecter zu Fuß weiterzugehen. Hinter ihnen schnellten die beiseite geschobenen Zweige zurück, um den Weg wieder zu verschließen. Hannibal roch das von den Rädern der Kutsche zerquetschte Laub und das warme Haar Mischas, die auf seinem Schoß saß. Hoch über ihnen flogen deutsche Bomber. Zum Bordun ihres tiefen Brummens, akzentuiert vom trockenen Staccato der Flugabwehrgeschütze, summte Hannibal seiner Schwester ein Lied vor. Es war keine fröhliche Melodie. »Nein, Aniba«, sagte Mischa, »sing das Männlein.« Gemeinsam stimmten sie darauf das Lied von dem geheimnisvollen kleinen Mann im Wald an. Ihre Mutter und das Kindermädchen Nana fielen in der heftig schaukelnden Kutsche mit ein, und wenig später ertönte von draußen auch die Stimme des Hauslehrers Herrn Jakow, obwohl er nicht gern auf Deutsch sang. »Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm. Es hat von lauter Purpur ein Mäntlein um. Sagt, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein, mit dem purpurroten Männlein.